gewöhnliche Büchse, sondern, also Büchse oder Dose, es ist laut der griechischen Mythologie die Erklärung, die Begründung für den Zustand unserer Welt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, die hat der Dichter Hesiod zuerst aufgeschrieben und die geht so: Eine Frau namens Pandora wird geschaffen von Zeus, eigentlich aus Rache, und erhält einen großen Vorratstopf, beziehungsweise halt eine Büchse oder eine Dose, je nach Übersetzung. Und in dieser Dose ist alles Übel der Welt eingeschlossen. Natürlich, oder ja, Pandora war es verboten, diese Büchse zu dieser Dose zu öffnen, aber wie es in solchen Geschichten meistens so ist, sie hält sich nicht an das, an dieses Verbot, wird neugierig, öffnet den Deckel und daraufhin geschieht etwas ganz Schreckliches. Es entfliehen alle diese Übel, die da drinnen sind in dieser Dose, entfliehen alle und werden über die Welt gebracht. Die Büchse der Pandora ist jetzt ein geflügeltes Wort und meint, dass etwas in Gang gesetzt worden ist, das nicht mehr aufzuhalten ist, etwas Schlimmes. Pandora war erschrocken, wollte das nicht eigentlich und konnte den Deckel fast rechtzeitig, also nicht rechtzeitig schließen. Sie hat ihn dann geschlossen und ausgerechnet eines ist in der Büchse zurückgeblieben. Weiß jemand, was das war? Okay, griechischer Urlaub schon ein bisschen länger her. Es ist die Hoffnung. Die olympischen Götter hatten auch die Hoffnung in diese Dose, in diese Büchse gegeben und ausgerechnet diese Hoffnung war jetzt nicht über die Welt gekommen. Alles Übel, Krankheit, Krieg, Neid, Gier, Hass und so weiter, waren auf die Welt gekommen, beendeten das laut in der Mythologie das goldene Zeitalter und die Hoffnung bleibt in der Büchse zurück. Und der Dichter Hesiod beschrieb damals mit dieser Geschichte eine ziemlich hoffnungslose Welt, voller Schlechtheit, voller Neid, Krieg, Armut, Tod. Und wenn wir so ein bisschen über unsere Welt nachdenken, dann muss man ihm zugestehen, es hat damals wahrscheinlich gut gepasst und es passt aber auch heute noch ziemlich gut. Wenn gerade zu so Anlässen wie dem Jahreswechsel, da sind ja die Medien voll von Rückblicken. Was ist das vergangene Jahr passiert? Wir hören oder lesen, je nachdem welches Medium man konsumiert, vom mittlerweile vierten Jahreswechsel, zu dem immer noch Krieg in der Ukraine ist. Es gibt unzählige andere Kriege oder bewaffnete Konflikte, bei denen auch teilweise grauenvolle Verbrechen an der Zivilbevölkerung verübt werden. Die weltpolitische, geopolitische Lage ist zunehmend schwieriger einzuschätzen, weil oft und sehr viel von den Handlungen oder Stimmung beziehungsweise auch Stimmungsschwankungen einzelner Leute oder einzelner Politiker abhängt. Die Christenverfolgung auf der Welt nimmt laut eines Berichts von Open Doors weiterhin zu. Der Klimawandel schreitet voran. Viele Länder verfehlen immer und immer wieder ihre Klimaziele und viele durch den Klimawandel verursachte Effekte sind mittlerweile unumkehrbar. Also kann man nicht wieder gut machen. Die wirtschaftliche Lage ist angespannt. Die Inflation, zumindest in Österreich, ist nach wie vor hoch. Viele Menschen sind unterhalb der Armutsgrenze, ohne Hoffnung, ohne Perspektive. Viele Menschen leben in Einsamkeit, ohne Anschluss an die Gesellschaft und werden übersehen. Und das Traurige ist, dass man diese Liste jetzt noch fortsetzen könnte. Aber ich will jetzt nicht schwarz malen oder behaupten, dass alles total schlecht ist. Aber es ist eine Tatsache, dass es viele Probleme gibt, für die es keine oder nur ungenügende Lösungsansätze gibt. Und in den Medien wird vielfach die Frage gestellt, naja, wie soll denn das bitte weitergehen? Wie soll das neue Jahr anfangen? Wie soll sich das entwickeln? Kann es überhaupt jemals besser werden? Und die Stimmung ist, durchaus begründet, pessimistisch, weil irgendwie es scheint, dass keine Besserung in Aussicht ist. Und man braucht ja auch gar nicht so weit in die Welt hinausschauen. Vielleicht geht es uns ähnlich. Vielleicht hast du aufgrund einer schlimmen Diagnose Angst vor der Zukunft. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren und dadurch Sicherheit oder Liebe oder Orientierung verloren. Vielleicht gehörst du zu denen, die jedes Monat schauen müssen, ob noch genügend Geld für Essen oder Kleidung bleibt, die sich das Leben gerade so leisten können. Oder aber es geht dir vielleicht körperlich und auch materiell gut, aber dein Herz ist leer. Dein Herz ist vereinsamt, dein Herz ist vielleicht verbittert, traurig oder schwer und du fragst dich, wie soll ich den nächsten Tag bewältigen? Und egal, wo wir hinschauen, ob wir jetzt auf die Probleme in der Welt schauen oder auf unsere Probleme persönlich oder in der Familie oder bei Freunden, stellt sich die Frage, wo finde ich in dieser Situation Halt? Worauf können wir überhaupt hoffen? Worauf hoffst du? Und wenn wir in die Bibel schauen, ist die Antwort ganz klar. Die Bibel sagt, unsere Hoffnung hat einen Namen und dieser Name ist Jesus. Und um das ein bisschen näher zu betrachten, werden wir uns 5 Punkte dazu anschauen. Und der erste ist, Jesus gibt uns eine lebendige Hoffnung. Viele Menschen fragen angesichts dieser Zustände in der Welt, wo ist eigentlich Gott in all dem Chaos? Sind wir ihm egal? Wie kann er es zulassen, dass so viel Schlechtes ist in der Welt? Er ist ja eigentlich angeblich ein liebender Gott. Und die Wahrheit ist, dass Gott den Menschen immer wieder nahe gekommen ist. Durch die Geschichte hindurch. Man denkt nur an die Geschichte der Israeliten der Geschichte Gottes mit den Israeliten. Er war nie ein Gott, der einen Bund gebrochen hat, sondern es waren immer die Menschen, die irgendwann nichts mehr von ihm wissen wollten. Und als Konsequenz darauf hat Gott die Menschen bis zu einem gewissen Grad auch sich selbst überlassen. Im Römerbrief lesen wir, er hat sie dahingegeben in ihre Leidenschaften, in ihre Begierden. Und erst bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem vom Gott ausgesuchten, perfekten Zeitpunkt in der Geschichte, greift Gott ein. Vor 2000 Jahren schickt Gott als Antwort auf unsere Welt, auf den Zustand, auf diese Sündhaftigkeit und Hoffnungslosigkeit seinen eigenen Sohn als Retter. In Jesus kommt Gott selbst zu uns. Und Petrus erklärt in der Apostelgeschichte vor dem Hohen Rat Folgendes. Er sagt, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und es ist gerade eine Woche her. Die Krippe steht noch, irgendwo ist weggeräumt, egal, der Christbaum steht noch. Wir haben das vor einer Woche gefeiert, Jesus kommt als kleines Kind in die Welt. In ihm, in diesem Kind ist Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe vollkommen in einer Person vereint. Jesus ist Gott, er ist Mensch. In Johannes 14 gibt es einen interessanten Dialog dazu. Philippus bittet, Jesus, zeige uns den Vater. Und Jesus antwortet, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jesus und der Vater waren eins, sind eins. Und Jesus ist aber nicht das kleine Kind in der Krippe geblieben, sondern sein Kommen war der Höhepunkt von Gottes großer Rettungsaktion für uns Menschen. Er ist aufgewachsen und er ist schließlich am Kreuz für uns gestorben. Und hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir von dieser Schuld befreit werden. Damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und dann ist er von Gott auferweckt worden, nach 3 Tagen. Das feiern wir dann später, das feiern wir zu Ostern. Und da feiern wir, dass wir ein neues, ein ewiges Leben bekommen haben. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, wie das vor allem von den Juden geglaubt bzw. erhofft war, mit Pauken und Trompeten, mit gewaltiger Macht, mit einem gewaltigen Heer. Er ist ganz leise gekommen, ganz unscheinbar in einem Stall. Aber nichtsdestoweniger ist Jesu Geburt das Zentrale, das Wichtigste, das alles entscheidende Ereignis in unserer Geschichte, in der Menschheitsgeschichte. Wir sehen das daran, dass sogar unsere Zeitrichtung auf Jesus ausgerichtet ist. Es gibt ein Vor-Jesus und es gibt ein Nach-Jesus und in der Mitte ist Jesus. Er ist das Zentrum der Geschichte und er ist der Anker in der Zeit, wie es im bekannten Lied von Albert Frey heißt. Und durch seinen Sieg am Kreuz kann Jesus unsere Hoffnungslosigkeit in Zuversicht verwandeln. Er kann uns einen Weg aus unserer Ausweglosigkeit zeigen. Und in ihm hat unsere Hoffnung eine feste Grundlage, weil es eben nicht auf der Veränderlichkeit oder Unsicherheit dieser Welt basiert oder auf menschliche Anstrengung gegründet ist, sondern sie ist gegründet im Glauben an die Auferstehung Jesu. Und so schreibt auch der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Jesus ist der Retter, Jesus ist der Herr, er ist König und deswegen ist es von ganz entscheidender Bedeutung, dass wir uns mit ihm, durch ihn mit Gott versöhnen lassen. Er ist der König, er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit und er ist auch der gute Hirte, der uns beschützt und bewahrt. Darauf dürfen wir vertrauen und daran dürfen wir glauben. Der zweite Punkt, Jesus gibt eine Hoffnung, die hält. Wie schnell platzen Hoffnungen? Wie oft haben wir es schon erlebt, dass wir das, was wir uns erhofft haben, nicht eingetreten ist? Ihr habt es gerade vielleicht gesehen, unser Sohn hat heute so einen Gummiskorpion bekommen und hat ihn zu Hause ausprobiert und ist irgendwann ganz enttäuscht zu meiner Frau gekommen und hat gesagt, der macht ja gar nichts. Und wir haben ihn gefragt, naja, was hast du denn erwartet, was er macht? Und er hat irgendwie gedacht, dass der irgendwas Cooles macht, dass der irgendwas Cooles kann. Aber er konnte es nicht. Der kann einfach nur im Dunkeln leuchten. Ist auch cool, ja. Aber unser Sohn hat sich etwas anderes erhofft. Er hat sich anderes erwartet. Er hatte eine Hoffnung, die aber heute auf falschen Voraussetzungen, auf falschen Tatsachen basiert hat. Und es kommt immer wieder vor, dass Hoffnungen enttäuscht werden. Vielleicht, weil man auf falsche Tatsachen gesetzt hat oder vielleicht war einfach die Grundlage nicht tragfähig, nicht gut. Wir hoffen zum Beispiel auf schönes Wetter, wenn wir am nächsten Tag eine Bergtour machen wollen oder an den See gehen wollen. Wir hier hoffen eher auf Schnee, auf Niederschlag, aber das ist bis jetzt auch etwas schwierig. Wir gründen unsere Hoffnungen da auf die Wettervorhersage, aber das ist auch nicht immer so genau, wenn wir es mal freundlich ausdrücken. Das heißt, wie stark oder wie tragfähig meine Hoffnung ist, hängt davon ab, worauf ich meine Hoffnung setze, beziehungsweise was die Grundlage für meine Hoffnung ist. Weil die kann eben zuverlässig oder weniger zuverlässig sein. Und manchmal hat Hoffnung aber auch gar keine Grundlage. Wir kennen den Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das ist ja eigentlich nicht sehr positiv, sondern eigentlich eher resignierend, weil es gibt eigentlich keinen Ausblick auf Besserung, keine Aussicht auf Besserung. Dann bleibt einfach nur irgendwie darauf zu hoffen, auch wenn das gar nichts dafür spricht. Und wenn unsere Hoffnung so ausschaut, dann kann daraus bald Illusion werden und kann sich leicht ins Gegenteil drehen und sogar zur Verzweiflung werden. Aber die Hoffnung, die Jesus uns gibt, ist nicht irgendein Wunsch mit einer mehr oder weniger begründeten Erwartungshaltung oder vielleicht irgendeiner Zuversicht aufgrund von positiven Denken oder einer optimistischen Haltung. Das wird uns ja oft im Internet oder vielleicht in so Lebensratgeberbüchern gelehrt. Die Hoffnung von Jesus kommt auch nicht aus uns selbst heraus, sondern sie hat einen festen Grund. Und dieser feste Grund ist der lebendige Gott, der zu uns in seinem Wort spricht und uns in Jesus nahe kommt. Wer auf ihn vertraut, hat eine Hoffnung, die über das Sichtbare hinausgeht. Sie ist kein billiger Trost, kein Zwangsoptimismus, sondern eine feste Zuversicht, weil Gott treu ist, weil Gott allmächtig ist und weil Gott alle seine Zusagen stets eingehalten hat und dies auch in Zukunft tun wird. Seine Verheißungen sind fest und unerschütterlich. Paulus schreibt dazu in Römer im 12. Kapitel, seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Diese Hoffnung kann uns mit Freude erfüllen und uns auch angesichts schwieriger Umstände neue Zuversicht und neue Kraft schenken. Und das hört sich jetzt in der Theorie super an, das hört sich gut an, aber ich denke, dass Menschen, Christen, die länger mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, in ihrem Glaubensleben in dieser Hinsicht schon Zweifel gehabt haben, vielleicht sogar mit Gott gehadert haben. Wir lesen von so vielen Wundern in der Bibel, bei denen die Hoffnung der Menschen erstens sofort und zweitens genauso, wie sie es sich gewünscht haben, in Erfüllung gegangen ist. Aber was ist, wenn das nicht so ist? Was ist, wenn wir uns wünschen und darauf hoffen und dafür beten, dass vielleicht ein lieber Mensch von einer Krankheit geheilt wird? Oder dass ein Mitmensch, ein Familienangehöriger zum Glauben findet. Oder vielleicht, dass man auch etwas, dass man etwas Verlorenes wiederfindet oder was auch immer. Und es passiert einfach nichts. Oder vielleicht erhört Gott den Wunsch, aber anders, als man gehofft hatte. Was ist dann? Wie kann man dann an den Zusagen Gottes festhalten? Und ich glaube, dass hier uns zwei Dinge helfen können. Erstens können wir uns immer wieder bewusst machen, dass Gott unser liebender Vater ist. Er möchte nur das Beste, wirklich nur das Beste für uns. Und er weiß auch tatsächlich, was das Beste für uns ist. Sein Plan ist immer perfekt. Unser Plan für uns selbst, unsere Durchsicht, unser Überblick, unser Durchblick, was wir tatsächlich brauchen, ist oft mangelhaft. Aber wir dürfen fest darauf vertrauen, dass Gott durch und durch Liebe ist, durch und durch Güte ist und dass er immer für uns ist. So wie der Schreiber des Psalm 118 voll Zuversicht schreibt, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können wir Menschen anhaben? Der Herr steht zu mir und hilft mir und ich werde über meine Feinde triumphieren. Und auch im Neuen Testament führt Paulus diesen Gedanken weiter. Er schreibt an die Römer, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und das ist eine rhetorische Frage und die Antwort ist natürlich, es gibt niemanden. Es ist völlig egal, wer gegen uns ist, Gott ist für uns. Und er hilft uns und er steht uns mit seiner Kraft bei. Und zweitens kann es hilfreich sein, wenn wir uns Gottes Verheißungen immer wieder vor Augen führen. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit dafür, aber ich ermutige euch, gezielt in Gottes Wort nach seinen Verheißungen zu suchen. Wer sich damit beschäftigt, was Gott uns zugesagt hat, was Gott uns versprochen hat, wer die Verse vielleicht sogar auswendig lernt, wer sie verinnerlicht, sie studiert, der kann entdecken, welche lebensspendende und ermutigende Kraft diese Zusagen haben. Und Gott, das wissen wir auch, ist treu. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Was er zugesagt hat, das wird auch eintreffen. Oder wir können uns auch an Figuren in der Bibel ein Beispiel nehmen. Der Prophet Jeremia zum Beispiel schreibt in den Klageliedern im 3. Kapitel, dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen, das will ich hoffen. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu, groß ist seine Treue. Meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. Jeremia schreibt diese Klagelieder in einer total schwierigen Zeit. In einer Zeit, als der Tempel zerstört war, als Jerusalem, die von Gott geliebte Stadt, in Trümmern lag. Und mitten in diesen Ruinen, in Asche, in Tränen, hält der Prophet aber an einer Wahrheit fest. Gottes Güte endet nicht. Sein Erbarmen ist kein Vorrat, der irgendwann leer wird. Er ist jeden Morgen neu. Und vielleicht ist unsere Kraft am Ende, aber Gottes Treue ist es nicht. Sie ist alles, was wir brauchen. An diese Hoffnung klammert sich der Jeremia und genau das dürfen wir auch tun. Und manchmal verwendet Gott solche unsicheren Zeiten oder solche Schwierigkeiten auch dazu, um unsere Hoffnung reifen zu lassen, um sie stärker werden zu lassen. Paulus schreibt im Römer im 5. Kapitel, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Hoffnung reift im Feuer des Leidens. Und vielleicht wird unser Leben gerade von Angst, von Unsicherheit oder von Schmerz erschüttert. Doch genau in diesen Situationen kann etwas Tieferes wachsen. Eine Standhaftigkeit, ein Beharren, eine Echtheit, eine Stärke der Hoffnung. Eine Stärke der Hoffnung, die nicht vom nächsten Problem ausgelöscht wird. Und wir können unsere Herausforderungen einmal aus dieser Perspektive betrachten. Wenn wir es zulassen, kann eine Herausforderung eine Charakterschule sein und uns stärker und hoffnungsvoller daraus hervorgehen lassen. Wenn wir auf Jesus hoffen, wird es in den seltensten Fällen alles in unserem Leben schlagartig gut. Jesus verspricht keinen einfachen Weg, ohne Bedrängnisse, ohne Hindernisse. Aber wir dürfen immer mehr lernen, unsere Gedanken, unseren Blick auf Jesus zu richten. Er sagt uns zu, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und die Hoffnung auf Jesus gibt uns eine neue Perspektive, die über die Sorgen, Probleme und Vergänglichkeit der Welt hinausgeht. Er verspricht Frieden mitten in der Bedrängnis. Seine Macht reicht weiter als unsere Angst. Und sein Sieg am Kreuz bedeutet, es wird gut enden, auch wenn es gerade nicht danach aussieht. Ein dritter Punkt: Jesus gibt uns ewige Hoffnung. Hoffnung ist ja von der Definition her immer auf die Zukunft gerichtet. Aber wenn man nur ein begrenztes Leben hat, kann sie sich auch immer nur auf einen begrenzten Zeitraum beziehen. Und daher endet jede Hoffnung, die auf Dinge in dieser Welt gerichtet oder in diesen gegründet sind, spätestens mit dem Tod eines Menschen. Aber die Hoffnung auf die Erlösung in Jesus, auf unsere Errettung, geht über den Tod hinaus. Der Tod ist nicht das Ende, das neue Leben, das Jesus gibt, wird nie enden. Die an Jesu Auferstehung teilhaben, haben die Aussicht auf ewige Gemeinschaft mit dem Vater. Wir sind Kinder Gottes und als solchen haben wir einen Erbteil in seinem Friedensreich. Wir hoffen auf eine neue Welt ohne Schmerz, ohne Trauer, ohne Mühsal, ohne Tod, wo alle Tränen abgewischt werden, so wie wir das in der Offenbarung lesen. Unsere wahre Heimat ist im Himmel. Und wir dürfen jetzt schon Bürger des Himmelsreich Gottes sein. Das ist unsere wunderbare neue Identität in Jesus, die mit unserer Errettung begann und ewig andauern wird. Was für eine gewaltige Hoffnung, was für eine gewaltige Aussicht. Gelobt sei Gott, der uns so überreich segnen will und wird. Er wird uns dahin bringen. Ein vierter Punkt, ein kurzer Punkt. Jesus ist die Hoffnung für die ganze Welt. Und an diesem Punkt kommt ein Neujahresvorsatz von mir ins Spiel. Manche Menschen machen sich ja Neujahrsvorsätze, sei es abzunehmen, sei es weniger Zeit vom Handy zu verbringen, mehr Sport zu treiben, das sind so die Klassiker. Mein Vorsatz ist es, mehr Zeit im Wort Gottes zu verbringen, um in der Beziehung zu ihm zu wachsen und in seiner Liebe und in seiner Hoffnung gestärkt zu werden und das ist eigentlich die Herausforderung für mich, dann diese Hoffnung nicht für mich zu behalten, sondern in die Welt hinaustragen. Und ich glaube, dass es ein guter Vorsatz für uns alle wäre, weil die ganze Welt braucht Hoffnung. Unser Nachbar, unser Nächster, unsere Familie, die Gott nicht kennt, braucht Hoffnung. Und wir können, wenn wir von dieser Hoffnung erfüllt sind, zu Hoffnungsträgern werden. Lasst uns mehr und mehr durch unsere Worte und Taten dazu werden, dass wir diese Hoffnung weitersagen, hinaustragen. Und bitten wir Gott auch, dass er uns zu den Menschen schickt, mit denen wir unsere Hoffnung teilen sollen oder können. Der fünfte Punkt ist ein praktischer Punkt. Was kann uns praktisch helfen, wenn alles hoffnungslos erscheint? Und das erste und wichtigste ist das Gebet. Wir dürfen ehrlich mit Gott sein, wir dürfen klagen, wir dürfen bitten, wir dürfen danken, so wie es in den Psalmen oft gemacht wird. Wir können auch die Verse über die Hoffnung in schweren Zeiten und auch Gottes Verheißungen immer wieder durchbeten und uns so die Wahrheit bewusst machen. Oder wir können in der Gemeinschaft, im Gespräch mit anderen Christen, in der Gemeinde Gottes Liebe suchen und erfahren. Lass uns einander anvertrauen, damit wir die Lasten des anderen tragen können. Teilen wir die Herausforderungen und sprechen wir einander Mut zu. So werden angefochtene Herzen gestärkt Wir wachsen als Gemeinde zusammen und gemeinsam zu Gott, zum Jesus als dem Haupt hin. Und wir können uns erinnern. Denken wir daran, wie Gott uns früher schon getragen hat. Seine Treue bleibt, auch wenn es gerade nicht aussieht. Wenn es hilft, kann man sich das auch aufschreiben, zum Beispiel in ein Heft. So hat Gott mich getragen, so hat Gott meine Gebete erhört, damit man es später schwarz auf weiß hat. Es gibt Hoffnung. Sie liegt in Gott selbst. Und er ist es, der uns durch die Krisenzeiten, durch die schwierigen Zeiten durchhilft. Ich komme zum Schluss. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat in Bezug auf die Hoffnung in der Büchse der Pandora Folgendes geschrieben. Finde ich ganz interessant. Er schreibt, Zeus wollte, dass der Mensch auch noch so sehr durch die anderen Übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Nietzsche sieht also in der Hoffnung keinesfalls etwas Gutes, sondern eigentlich sogar das Schlimmste aller Übel. Und irgendwie hat er auch recht, weil wenn man keine in Jesus gefestigte, begründete Hoffnung hat, ist sie letztlich nur eine Illusion, eine unbegründete Zuversicht und daher sinnlos. Unsere Hoffnung aber wurzelt in Gott selbst und trägt uns unser Leben lang durch bis in die Ewigkeit. Und diese Perspektive, diese Gewissheit, diese Hoffnung wünsche ich uns allen. Nicht nur für das neue Jahr, mit all dem, was es wohl bringen mag, sondern auch darüber hinaus. Und ich schließe mit den Worten von Paulus aus dem Römerbrief im 15. Kapitel. Er schreibt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.